Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
März gegen März, so der Titel einer achteiligen Serie im ZDF mit Christoph Maria Herbst und Annette Frier in den Hauptrollen. Im Fokus des Ganzen die Langzeitbeziehung bzw. Ehe von Erik und Anne Merz. Drumherum der pubertierende Sohn und die Eltern der beiden inklusive dem beginnend dementen Vater von Anne und entsprechende Ermüdungserscheinungen, Kommunikationsprobleme, Paartherapie. Wir hören kurz, wie Erik Merz seine Frau beim Einkauf eines Geburtstagsgeschenks für sie der Verkäuferin beschreibt.
Groß, mittelalt, mittelblond, hat die Haare immer so ein bisschen...
Ich meine als Mensch.
Meine Frau, als Mensch. Das ist schwer zu sagen.
Fangen wir anders an. Wie teuer darf es denn werden?
Wie ein Erdbeereis. Wie Anne. Es trifft sie eigentlich ganz gut. Früher als Kind, wenn das Leben schwierig war und man bekam ein Erdbeereis, dann war plötzlich alles wieder gut. Und so ist die Anne auch, an guten Tagen.
Das Erdbeereisbild klingt eigentlich ziemlich schön, aber natürlich kommt gleich darauf das Aber. Erstmal herzlich willkommen, Christoph Maria Herbst, zum Corso-Gespräch.
Danke für die Einladung, hallo.
Und dann erzählen Sie doch gleich mal, wie Erik Merz die schlechten Seiten von Anne beschreibt. Hashtag Resteessen war das, glaube ich.
Resteessen, genau. An schlechten Tagen eher wie Resteessen, wo man irgendwie denkt, das hat er vor ein paar Wochen noch geschmeckt und jetzt schmeckt's eher aufgewärmt. Ich glaube, so geht der Text, obwohl ich mit denen mir nicht auf die Langzeitfestplatte gelegt habe. Als Schauspieler hat man leider ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis. Aber in diesem Fall hatte ich es noch parat, weil sehr viele Bilder, sehr viele Metaphern in dieser Serie doch nachhaltig bei mir noch hängen geblieben sind.
Kann ich mir vorstellen. Also das Erdbeereis fand ich auch wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und auch das Resteessen natürlich dazu. Würden Sie bitte mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die beiden Personen, Erik Merz und Anne Merz, charakterisieren? Wie sind die?
Sehr unterschiedlich. Yin und Yang kann man sagen. Unterschiede ziehen sich an, sagt man ja. Und das hat auch über viele Jahre geklappt bei den beiden. Die Anne kommt aus einem eher großbürgerlichen Haushalt. Ihr Vater ist Chef dieser Firma, in der beide, nämlich Anne und auch Erik, arbeiten. Klammer auf, Teil des Problems, Klammer zu.
Und nochmal Klammer auf, der Vater ist derjenige, der dann dement wird.
So ist es, zweite Klammer zu. Und der Erik ist so ein Emporkömmling, kann man sagen, nicht wertend gemeint, sondern nur beschreibend, auf zweitem Bildungsweg. Der entstammt eher einem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen prekären Verhältnissen, aber doch eher einer unteren sozialen Schicht. Und beide Eltern leben noch und ja, und der Erik, bei dem weiß man nie ganz genau, hat er sich diese Frau jetzt geschnappt, um irgendwie in diese Firma zu kommen und die so auf Strecke dann irgendwann zu usurpieren? Oder war da wirklich Liebe im Spiel? Spoiler. Das wird auch geklärt ein bisschen oder zumindest angerissen in der Serie und eventuell in weiteren Staffeln dann gelüftet.
Eventuell in weiteren Staffeln. Ah ja, ich höre schon, da kann noch was nachkommen. Wie sehen Sie diese Rollenverteilung denn, der Merz? Einerseits ist sie ja sehr klassisch. Er wird der Nachfolger vom Schwiegervater, wie Sie schon sagten. Sie arbeitet anfangs zumindest noch halbtags. Andererseits scheint sie aber irgendwie dann doch wieder mehr die Hosen anzuhaben. Hat auch meines Erachtens die etwas trockeneren Sprüche. Nichts gegen Sie.
Das stimmt. Der Autor von Merz gegen Merz ist Ralf Husmann, der auch seinerzeit verantwortlich zeichnete für Stromberg. Und es ist tatsächlich so, dass Annette Frier hier den Stromberg spielt. Sie hat unfassbare Sätze zu sagen, die sie mir in der Rolle des Erik an den Kopf schmeißt, die ich eins zu eins damals bei Stromberg so auch hätte sagen können. Also an Ralf Husmann kommt da zum Glück auch nicht aus seiner Haut raus. Die Rollen sind erstmal, würde man denken, ziemlich klischeehaft verteilt. Aber da diese Texte eben aus sehr brillanten Füllfederhaltern stammen, beispielsweise vom genannten Ralf Husmann, aber auch vielen anderen Autoren und Autoren, Sonja Schönemann und andere, werden diese Klischees sehr schnell immer aufgebrochen und Erwartungshaltungen werden dann eben nicht bestätigt. Das ist, was ja ein sehr wichtiger Bestandteil von Komödie ist, dass man einen erstmal in Sicherheit wiegt und dann fliegt einem auf einmal alles um die Ohren. Also die Anne sieht überhaupt nicht ein, warum der Erik da jetzt den Laden übernehmen will. Sie ist immerhin die Tochter, sie ist genauso befähigt wie er und nur weil sie Frau ist, das ist ja jetzt Quatsch. Also mit all diesen Themen, diesen sehr virulenten Themen und immer auch noch aktuellen Themen in unserer Gesellschaft wird da trefflich gespielt.
Kommentiert das unter anderem mit den Worten, James Bond ist auch austauschbar.
Genau, die haben auch alle paar Jahre einen neuen, da kann ich mal, genau.
Apropos aktuelle Themen, Feminismus fällt mir dabei ein und insbesondere, dass ich einfach schlicht und ergreifend zufällig heute, nicht heute, sondern die Woche, einen Artikel von Margarete Stokowski, die Sie wahrscheinlich kennen, zumindest vom Namen, im Spiegel gelesen habe. Da hat sie so eine Art Anleitung dazu veröffentlicht, wie kann ich als Mann Feminist sein mit 40 Punkten. Las ich ganz, naja, ernsthaft schon, aber auch ein bisschen lustig. Persönliche Frage an Sie, bezeichnen Sie sich als Feminist?
Man hat mir schon viele Etiketten und Labels gegeben und mir würden auch viele für mich einfallen. Feminist war jetzt bislang noch nicht darunter.
Was spräche dagegen?
Überhaupt gar nichts. Ich überlege gerade nur, ob noch Platz ist auch für dieses Etikett. Ich würde sagen, ja. Also jemand, der für Gleichberechtigung ist, der sich Gerechtigkeit verschreibt, der Augenhöhe postuliert, der selbige auch versucht, in der eigenen Beziehung zu leben. Klar bin ich Feminist.
Naja, ich meine, die Bundeskanzlerin hat ja auch ein bisschen länger gebraucht, um das letztlich zuzugeben, obwohl sie eigentlich sagt, diese Themen besetze ich auch oder lebe ich mehr oder weniger auch. Aber sie wollte sich auch nicht als Feministin bezeichnen. Ist ja immer noch so ein Begriff, wo man denkt so,
Das stimmt, aber unsere Kanzlerin braucht ja für alles immer ein bisschen länger als
das
andere.
Stimmt.
Hat auch gerade erst in Nolde abgehängt.
In der Tat. Das Ganze, also März gegen März, ist ja so ein bisschen in between Komödie und Tragödie oder Alltagstragödie. Und ich erinnere mich auch daran, dass gerade schon seit ein paar Jahren, unter anderem mit Nico Semsrott, aber auch anderen, Tobi Katze oder Helene Bockhaus, in der Comedy- und Kabarettszene solche Stand-up-Tragedy-Geschichten, nennt Nico Semsrott das ja, ziemlich hip sind, mehr oder weniger. So dieses Dazwischen. Es ist einerseits lustig mit leisen Witzen, auch mal Schenkelklopfern, dann aber auch wieder sehr anrührend. Ist das was, was Sie besonders anspricht?
Unbedingt. Das ist geradezu mein Zuhause. Ich finde, nur da kann man wirklich Botschaften, so man denn welche hat, am besten vermitteln. Nur Komödie ist, weiß ich nicht, also wenn es nur Dinge zu lachen gibt und so weiter, das klingt dann relativ schnell hohl und so nach süßem Popcorn. Mein Popcorn ist gerne auch mal salzig. Und die Mischung macht es am Ende. Nur salzig ist doof, das erhöht auf Dauer, um in dem Bild zu bleiben, nur den Blutdruck. Und nur süß verklebt alles. Ein größerer als wir beide hat mal gesagt, Tragödie sei, Komödie sei Tragödie plus Timing. Und das ist genau das, was wir hier eigentlich versuchen. Wenn du die Menschen erstmal im besten Shakespeare'schen Sinne erstmal lachen machst, kannst du danach die eigentliche Botschaft, um die es dir geht, viel besser auf diese Menschen einwirken lassen und einbringen, weil du sie bereit gemacht hast, Lachen öffnet. Und deshalb ist diese Serie März gegen März auch teilweise besonders schmerzhaft, weil man mit irgendwelchen Wahrheiten, mit irgendwelchen Botschaften, mit irgendwelchen Situationen überhaupt nicht gerechnet hat, sich mit denen dann aber auf einmal konfrontiert sieht.
Zum Beispiel Demenz ist ja auch ein schwieriges Thema mit dem Schwiegervater und so weiter. Er vergisst ständig den Namen seiner Tochter, macht einen Kaffeeautomat ohne die Tasse drunter an und alles läuft über oder schmeißt seine Schuhe aus dem Fenster und schiebt nachher Ihnen als Herrn Merz das in die Schuhe. Waren Sie da zögerlich bei dem Thema? Also, dass Sie dachten, kann man da drüber lachen? Darf man das? Ist das erlaubt?
Ich denke, man muss darüber lachen. Das ist... Es wird niemals auf Kosten dieser Krankheit oder auf Kosten dieser Figuren Witz gemacht, ist meine Haltung und meine Wahrnehmung, auch als ich die Bücher las und als ich auch das Endergebnis dann sah. Und ich war ja dabei, als es auch von unseren Regisseuren inszeniert wurde. Man könnte das natürlich auch ganz anders inszenieren. Diese Figur, brillant übrigens gespielt von Michael Wittenborn, verliert niemals seine Würde, die auch im Fiction unantastbar ist. Und ich finde, man muss drüber lachen, weil man sonst verrückt wird. Ich kenne Demenz aus meiner eigenen Familie. Und da wäre ich sonst verrückt geworden.
Naja, und die anderen handelnden Personen wie Sie und auch Ihre Filmfrau, Annette Frier, die nehmen das ja auch mehr oder weniger als gegeben hin. Da ist halt so, die reagieren da gar nicht mehr großartig drauf. An einigen Szenen zumindest habe ich das Gefühl.
Das stimmt. Die Mama von der Anne reagiert sehr wohl drauf.
Ja, das stimmt.
Die will überall, wie Anne ihre Mama irgendwann mal zitiert, überall nur Geld draufkippen und dann ist wieder alles gut. Also so dieser großbürgerlich-materialistische Geldansatz. Und hat dann auch so herrliche Sätze zu sprechen. Guck mal, bei Onkel Leo, dem haben sie doch die Haare gelasert. Und ich habe außerdem zwei sehr gute Homöopathen. Also da wird man dir doch noch das Hirn lasern können. Also da hat sich jemand komplett zugemacht und lebt auf so einem ganz eigenen Planeten.
Ist das eigentlich schwierig für Sie jetzt als Schauspieler gerade, dieses Changieren zwischen einerseits Schenkelklopfer, die es ja schon auch gibt, leisen Witzen und dann halt diesen berührenden Szenen?
Gar nicht. Ich liebe das. Ich würde mich, glaube ich, wenn das nur so die eine Schublade wäre, würde ich mich, glaube ich, sehr schnell langweilen. Und dann kann ich nicht mehr davon ausgehen oder hoffen, dass ich Publikum kurzweilt, wenn ich mich schon langweile.
Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht vom handwerklichen Spielen her irgendwie besonders anspruchsvoll.
Für mich ehrlicherweise nicht. Und auch für Annette und alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen nicht. Warum? Weil wir einfach immer nur die Situation gespielt haben. Wenn wir eine Szene gespielt haben und wussten, da sind zwei Mörder-Gags drin, dann haben wir die Szene deswegen nicht anders gespielt. Die Gags sind ja da. Im Gegenteil, die muss man dann eher noch unterspielen. Das ist beste englische Schule. Und sich eben nicht draufsetzen. Mhm. Und ich finde es wunderbar, dass wir bei der Comedy in Deutschland und dann auch noch beim ZDF öffentlich-rechtlich mittlerweile oder längst an dem Punkt sind, wo keine Applausbänder mehr dem geschätzten Publikum mitteilen müssen. Hier darf jetzt eigentlich gelacht werden. Wir brauchen keine Jingle mehr. Es gibt keine Abbinder. Es geht nicht einfaches Licht aus. Das ist ganz großartig. Und so eine Serie, die teilweise bitterböse ist, unter die Gürtellinie geht und dann, wie Sie sagen, teilweise auch die Schenkel klopfen lässt, die wäre vor 10, 15, 20 Jahren auf dem ZDF noch nicht möglich gewesen. Und ich sehe natürlich mit großer Freude und ganz viel Wohlwollen, was da so passiert.
Das heißt, das ZDF hat Sie auch quasi machen lassen, auch wenn es jetzt keine klassische Sitcom ist. Machen Sie, es wird schon gut werden.
Sagen wir so, wir sind ja unter uns.
Völlig, es hört hier kaum jemand zu.
Das hatte ich nicht gehofft. Das ZDF, das weiß ich noch, hat dann so die ersten Muster von den Dreharbeiten dann nach Mainz geschickt bekommen. Und die haben sich dann zwischendurch schon gewundert, wir hatten doch eigentlich eine Sitcom bestellt. Da fragt man sich natürlich auch, wenn so ein Feedback kommt, ja, habt ihr denn die Bücher nicht gelesen? Die dachten, glaube ich, das wird alles nochmal so ein bisschen bunter und ein bisschen quietschiger. Und wenn die lustige Annette und der lustige Christoph das spielen so, dann kriegt das schon alles nicht so, weiß ich nicht, dann wird das alles dann so ein bisschen weicher noch und komödiantischer. Pustekuchen. Und die haben aber mehr als nur ihren Frieden damit gemacht, sonst hätten die ja nicht die Ausstrahlung gar nicht abwartend nicht längst die zweite Staffel bestellt, was, glaube ich, auch ein einmaliger Vorgang ist.
Wie sehen Sie allgemein die Entwicklung bei ARD und ZDF in Bezug auf Serien, beziehungsweise insbesondere lustige Serien, Sitcom-ähnliche Produktionen? Es gibt ein paar, aber so wahnsinnig viele nicht, oder so in den letzten Jahren?
Das stimmt. Serien schon. Ich spreche nur von, auch wenn man es nicht mehr hören kann, aber das war ja nun wirklich einfach fantastisch, von Bad Banks, was auch weitergeht und eben auch ZDF.
Das ist jetzt nicht lustig, aber das war wirklich sehr, sehr gut.
Genau, absolut. Deshalb Serie und nicht lustig, ja, ja. Genau.
Na gut, Babylon Berlin, wenn wir jetzt bei nicht lustig einer Serie sind.
Ja, also da passiert schon einiges. Vielleicht haben wir das sind ja immer so sinuskurvige Bewegungen. Mhm. Dann ist die Komödienserie auf einmal wieder da, dann ist sie auf einmal wieder weg und alle machen nur noch Non-Fiction, weil auf einmal alle feststellen, auch eine Show ist ja viel preiswerter und die Auswertung, von der haben wir ja viel mehr und so weiter. Jetzt ist die Sinuskurve, schlägt wieder woanders hin aus, auch aufgrund der Streamingdienste. Die Mediatheken sind endlich auf einem Stand, wo man sagen kann, super, da sind die richtig tollen Dokumentationen, Filme, Serien, Reportagen, Talkshows eben nicht nur für 2 bis 4 Wochen on air, sondern teilweise, ich glaube, weiß ich nicht, eine Maischberger-Sendung kann man auf einmal 10 Jahre lang gucken. Kann man sich jetzt auch fragen, ist das zwingend nötig?
Okay, ja, aber vielleicht sind die Themen dann auch ein bisschen durch.
Aber lieber so rum als nur einen Tag. Da ist man am Puls der Zeit und das freut mich natürlich sehr. Und vielleicht haben wir mit März gegen März jetzt für die komödiantische Seite der Serie wieder mal eine Tür aufgestoßen.
Das bleibt zu hoffen. Haben Sie Wünsche an den Autor Ralf Husmann geäußert, was Ihren Charakter angeht, weil ja jetzt die zweite Staffel in Arbeit ist?
Nee, das muss man zum Glück nicht. Dafür macht er mit seinen Mädels und Jungs einen zu guten Job. Uns war zur Vorbereitung und bei der Entwicklung der ersten Staffel nur klar, dass wir so weit wie möglich von Stromberg weg wollen. Und das sagte ich ja eingangs schon, die Stromberg-affinsten Sätze spricht er Annette. Und um in diesen Bildern noch zu bleiben, ist meine Figur da tatsächlich eher die Dani Lowinski, weil er eben diesen proletarischen Gestus irgendwie die ganze Zeit so mit dabei hat und sich eher so emporgearbeitet hat. Und das war uns wichtig, weil wir uns beide nicht wiederholen wollten. Wenn Stromberg, dann auch wirklich unter dem Titel Stromberg. Und das Ding heißt eben März gegen März.
Herzlichen Dank, Christoph Maria Herbst, für dieses Korso-Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Heute Abend um 22.15 Uhr gibt es die erste Folge von März gegen März im ZDF. Und natürlich, wie wir auch vorhin schon erörtert haben, ist das auch in der Mediathek dann für mindestens 10 Jahre oder so nachzuschauen.
Genau, und zwar ab heute 16 Uhr, die komplette Staffel schon.
Okay, dann wissen wir das auch ganz genau. Vielen Dank.
Danke.